Taufe ist ein Fest der Freude. Eure Taufe heute kommt aus der Freude über Jesus, das haben wir gehört, was er gesagt hat. Und Taufe führt zur Freude, dass ihr als veränderte Menschen durch euer Leben geht. Taufe, finde ich, ist ein Festtag, wie festhalten, Hochzeitstag. So, ihr müsst nachher auch was versprechen. Ja, das will ich, das macht man sonst, wenn man heiratet. Also von daher ist Taufe ein ganz besonderer Tag und die Damen sind auch weiß gekleidet. Christopher, bei dir passt das nicht so ganz jetzt mit dem Hochzeitstag, aber das lassen wir es mal durchgehen, okay? Gut. Taufe heißt, Jesus bekennt sich zu euch, sichtbar und spürbar spricht er euch in der Taufe seinen Segen zu, überhaupt all das, was er austeilen kann. Im Neuen Testament gibt es jetzt eine schöne Taufgeschichte, wo es am Ende von einem Mann heißt, er zog aber seine Straße fröhlich weiter. Er zog aber seine Straße fröhlich weiter. Taufe als Freudentag. Und das ist, was ich euch wünsche, euch Täuflingen heute und überhaupt uns allen, dass wir auch unsere Straße fröhlich weiterziehen können. Weil ihr wisst, wer ihr seid und auch in wessen Händen letztlich euer Leben liegt. Ich lese den Predigttext für heute, der steht in Apostelgeschichte 8 in den Versen 26 bis 39. Da heißt es, aber der Engel des Herrn sprach zu Philippus, steh auf und geh zur Mittagszeit auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und einsam ist. Und er stand auf und ging. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Hofbeamter der Kandake, der Königin von Ägypten, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf einem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sagte, Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass der Mann den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er antwortete, wie kann ich das, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schrift, die er las, war dieser. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus. Sag mir bitte, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder doch von jemand anderem? Philippus aber fing an zu reden, ging von diesem Wort der Schrift aus und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und als sie die Straße weiterfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sagte der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's noch, dass ich mich taufen ließe? Philippus aber sagte, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann es geschehen. Er aber antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich weiter. Worte des lebendigen Gottes. Wenn wir genau hinhören und hinsehen in diese Geschichte, dann ist klar, alle Linien laufen hier auf diese Begegnung auf der A1 Richtung Gaza zu. Die beiden, die sich hier begegnen, sind völlig unterschiedlich. Unterschiedlicher kann man gar nicht sein. Und diese Begegnung ist menschlich gesehen, finde ich, vollkommen unwahrscheinlich. Denn die beiden, die waren ja nicht irgendwie vorherbestimmt, sich einander zu begegnen. Was haben so zwei Männer miteinander zu tun? Der eine, ein einfacher Evangelist, der fast anonym ist im Neuen Testament, der andere ein Hofbeamter von hohem Rang, Finanzminister der Kandake von Äthiopien, ein Mann, der was zu sagen hat, eine gewichtige politische Figur mit Einfluss. Der eine, Philippus aus Palästina, der andere vom damals äußersten Rand der Welt, Afrika, tief im Süden am oberen Nil. Der eine ein geborener Jude, der andere ein farbiger Äthiopier. Also was haben die beiden überhaupt miteinander zu tun? Und jetzt ist diese ganze Geschichte, vielleicht haben Sie das beim Zuhören gespürt, von großer Freude erfüllt, dass rein menschlich gesehen so unterschiedliche Menschen, so ferne Menschen hier begegnen. Und das kann doch nur passieren, wenn Gott hier die Fäden zieht, wenn Gott hier Dinge in die Hand nimmt und leitet. In unserer Geschichte steht nämlich nirgends, dass irgendeiner dieser beiden Männer die Initiative zu diesem Treffen ergriffen hätte, sondern allein Gott hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit diese beiden Männer sich hier auf dieser einsamen Straße in der Wüste Richtung Gaza bewegen. Gott hat das so geführt, dass die beiden sich trafen und dann Schulter an Schulter einträchtig nebeneinander auf der Bank dieses ratternden Wagens sitzen und sich mit dem Propheten Jesaja beschäftigen. Ich denke, so wie Gott diese wichtige Begegnung für diesen Kämmerer aus Äthiopien für ihn eingefädelt hat, so hat auch Gott für euch Täuflinge und für uns alle wichtigen Begegnungen in unserem Leben eingefädelt. Da gibt es keine Zufälle. Denkt mal drüber nach, wer ist denn prägend gewesen dafür, dass du sagst, ich glaube an Jesus Christus? Wer ist denn prägend gewesen dafür, dass du im Glauben gewachsen bist, dass du dich hast taufen lassen, vielleicht schon länger, dass ihr euch heute lasst taufen? Das ist kein Zufall. Das hat Gott für euch eingefädelt, für euch gemacht, dass euch Menschen begegnen, die Segen für euch sind, die euch weiterbringen im Leben und die dafür sorgen, dass ihr bekennen könnt, jawohl, ich glaube an Jesus Christus. Und ich finde, das ist ein erster Grund zur Freude in unserem Text. Jesus führt euer Leben, liebe Täuflinge. Jesus führt unser Leben, liebe Gottesdienstbesucher. Jesus führt unser Leben. Er kümmert sich um uns, er passt auf uns auf und dabei ist für Gott wirklich nichts unmöglich. Menschen, die zum Segen für uns werden, die uns prägen, die uns nach vorne bringen, das sind immer Geschenke Gottes an uns und für uns. Deshalb bitte staunt darüber. Nehmt das nicht als selbstverständlich hin. Denkt auch nicht, ach, da begegnet mir in meinem Leben noch ganz viele. Das ist in der Regel nicht der Fall. Menschen, die euch weiterbringen, sind unendlich kostbar. Auch wenn sie euch manchmal auf den Nerv gehen oder herausfordern. Sie sind und bleiben unendlich kostbar. Deshalb dankt dafür. Sehen wir, wie die Geschichte weitergeht. Dieser Kämmerer, dieser Finanzminister aus Äthiopien, zog nach der Taufe seine Straße fröhlich weiter. Ja, was hat er denn vorher gemacht? Dieser Mann aus fernem Land, der hat Karriere gemacht. Ich nehme mal an, der hatte mindestens eine 1 im Matheabitur. Dann ging er nach der Schule aufs Finanzamt. Das war vermutlich schon damals ein sicherer Arbeitsplatz, öffentlicher Dienst, Beamter. Da ist er dann aufgestiegen. Auszubildender, Inspektor, Sachgebietsleiter, vielleicht später mal Vorsteher von einem Finanzamt und dann schließlich Staatsminister im äthiopischen Finanzministerium. Das ist was. Dieser Mann, der hat Karriere gemacht und ich denke, das hat ihm auch Spaß gemacht. Dann wissen wir noch was von diesem Äthiopier. Der Mann hat auch Geld gemacht in seinem Leben. Denn schon damals wussten die Leute, jemand, der über so viel Geld verwalten musste, tausende Goldbarren, die war unendlich reich, diese Königin von Äthiopien, der musste vor Bestechlichkeit geschützt werden. Und deshalb hat er nicht nur A16 plus Ministerialzulage gekriegt, sondern wie wir wissen, der ist mit kostbaren Edelsteinen entlohnt worden, damit er nicht korrupt werden würde, damit er selbst immer genug Geld hat. Also, der Mann hat auch keine materiellen Sorgen gehabt. Der Mann hat Geld gemacht, der konnte sein Leben genießen in vollen Zügen. Und noch was erfahren wir über diesen Mann, der hat Urlaub gemacht. Der hat Urlaub gemacht. Für ein paar Wochen hat er sich verabschiedet, hat sein Ministerium zugesperrt, hat der Exzellenz gesagt, tschüss, ich mache jetzt Urlaub, hat dann seine Nobelkarosse vielleicht mit 2 oder 4 Pferden oder sowas vorfahren lassen und ist dann 1500 Kilometer Richtung Norden nach Jerusalem gerattert. Und auch wenn die Schotterstraßen seine Bandscheiben bestimmt massiert haben, weil damals gab es noch keine Stoßdämpfer, war er reiselustig und hat sich gefreut auf seinen Urlaub. Und ich denke, auch das hat ihm Spaß gemacht. Aber die Frage ist doch, hat ihm das alles auch Freude gemacht? Sein Erfolg, sein Reichtum, hat ihm das auch Freude gemacht? Freude heißt, hat ihn das innerlich erfüllt? Hat das Sinn in seinem Leben gestiftet? Denn Ich glaube, Freude, auch wenn das so ein ganz altes Wort ist, das ist mehr wie Spaß haben oder Fun haben oder wie man das heute nennt. Freude ist mehr als Spaß haben, denn eine Karriere, wenn die Karriere aus ist, ist der Spaß aus. Freude ist auch mehr als viel Geld haben und das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Denn wenn das nicht mehr funktioniert, aus welchem Grund und die Lebensqualität eingeschränkt ist, ist auch der Spaß vorbei. Und das wisst ihr wahrscheinlich auch, Freude ist mehr als im Urlaub Spaß haben, denn wenn der Urlaub aus ist, geht es wieder weiter. Wirkliche Freude im Leben, tiefe Erfüllung im Leben, liebe Gemeinde, die ist unabhängig von Erfolgsleitern, die ist auch unabhängig von Gehaltskonten und auch tatsächlich von Urlaubstagen. Wirkliche Freude, so tief drin, Erfüllung im Leben, die kann einem durch nichts und niemand mehr genommen werden, die ist immer da. Und genau diese Freude, diese innere, tiefe Freude, der ist unser Herr Minister begegnet in dieser Geschichte. Die hat er gefunden, denn er zog ja seine Straße fröhlich weiter. Was hat ihn denn die Tür zu dieser Freude, die er da erlebt hat, geöffnet? Wer nach Israel fährt oder schon mal da war, der bringt immer irgendein Souvenir mit. Bringt was mit nach Hause, wie Pilger das machen. Der kann sich eine Bundeslade als Streichholzschachtel kaufen oder so ein Allerheiligstes als Aschenbecher. Das gibt's da alles. Das hat der Minister aber nicht mitgenommen, sondern der hat sich eine teure Buchrolle gekauft. Das war kostbar, das war sehr teuer, so wie sie die Schriftgelehrten auf den Pulten hatten, die man so rollt, nicht Bücher, wie wir die haben. Und mit diesen heiligen Schriften unterm Arm, mit dieser Kostbarkeit, hat er dann wieder seine klimaneutrale Karre bestiegen und ist dann langsam wieder Richtung Süden, Richtung Heimat gefahren. Unterwegs, stelle ich mir vor, hat er das natürlich aufgemacht, diese Schriftrolle, und hat gelesen. Er ist wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Der Mann hat gestockt und fragt sich, wer wird denn hier geschlachtet? Hat weitergelesen. Er ist wie ein Lamm, das zur Schur geschleppt wird. Der denkt, was ist das? Wer wird denn hier geschoren? Nochmal gelesen. Er ist wie einer, der ungerecht verurteilt wird. Der Mann schaut auf, fragt sich, wer ist das hier? Von wem ist hier überhaupt die Rede? Vielleicht kennt ihr das ja auch. Wer Bibel liest, der hat Fragen. Beim Bibellesen gibt es Fragen. Das geht jedem so. Das ist dem schon damals so gegangen. Und es ist gut, dass Fragen entstehen. Und die müssen besprochen werden. Und Gottes Regie wird bei euch, wie bei dem Mann damals, schon dafür sorgen, dass im richtigen Augenblick der richtige Gesprächspartner für euch da ist. Und damals war dieser Anhalter da auf der A1 Richtung Gaza. Und er steigt in die Kutsche und auch gleich in den Text ein, kümmert sich um den und erklärt ihm die Stellen. Der hat sich ausgekannt, der hat klar gesagt, Schaf und Lamm ist doch vollkommen klar, das ist Jesus Christus, weiß ich doch alles, kenne ich doch. Gott kommt wie ein Wollschaf in diese Welt, das Wärme gibt und Geborgenheit, das euer Vertrauen, unser Vertrauen gewinnen will und es ist dann doch bereit, stellvertretend für uns zu sterben. Also Gott ist kein so theoretischer, unfasslicher, abstrakter Gott, sondern ein ganz naher Gott, ein Gott, den du anfassen kannst. Kennen wir vielleicht auch Jesaja 53, aber ich stelle mir vor, dieses Wort vom Schaf hat diesen Minister, diesen Politiker, der in einer Welt der Wölfe unterwegs ist, denn das ist die Welt der Politik, tief bewegt. Sowas hatte der Mann noch nicht gehört. Das hat ihm so eine Tür zur Freude geöffnet, zur Erfüllung, zum Sinn. Gottes Wort lesen macht Freude, liebe Gemeinde, weil wir hier in diesem Wort Worte des Lebens finden. Und ich vermute mal, viele von euch haben schon solche Worte in der Bibel gelesen und haben die auch schon zugesprochen bekommen. Bei der Kindersegnung, da habt ihr es noch nicht mitbekommen direkt, aber dann bei der Entlassung aus dem biblischen Unterricht. Heute bei der Taufe bekommt ihr auch sein Lebenswort für euch, das euch begleiten soll, das euch zum Wort der Freude wird für euer Leben. Dann gibt es noch was in unserem Text, was diesem Finanzminister die Tür zur Freude geöffnet hat. Die gehen also, schaukeln da durch die Wüste und dann sieht der Finanzminister da am Wasser und sagt, stehen bleiben, dem Chauffeur vorne, stehen bleiben und will da halten. Und sagt dann, ich möchte getauft werden. Möchte getauft werden. Scheinbar kannte er das mit der Taufe. Und wenn er dann fragt, was hindert es mich, dass ich getauft werde, dann fragt er doch damit, was hindert es mich, dass ich so ganze Sachen mit diesem Jesus mache? Was hindert es mich, dass ich es allen zeige und für mich festmache, als Ankerpunkt und Fixpunkt in meinem Leben, dass ich an Jesus glaube? Und was hindert es mich, dass ich mich hineinnehmen lasse in das Reich Gottes? Ihm war über dem Bibellesen nicht nur das Auge geöffnet worden, das Interesse geweckt worden, sondern der war fasziniert davon, was Philippus ihm über diesen Jesus gesagt hatte. Theologisch gesehen hat der Heilige Geist sein Herz angerührt, der ja auch den Philippus einfach dahingesetzt hat, so wie Beamen bei Raumschiff Enterprise. Der war ja auf einmal da und dann wieder weg. Jesus hat sein Herz angerührt, der war innerlich ergriffen, der hat begriffen auf einmal, wer Jesus für ihn ist. Und das will er gleich festmachen, denn der Finanzminister war ein Mann der Tat. Der wollte das gleich spontan festmachen. Ich habe mich gefragt, ob der verstanden hat, was Taufe ist in allen Bedeutungsvarianten, wie wir das im Taufseminar besprochen haben oder im biblischen Unterricht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der hat nicht verstanden, dass Taufe heißt, mir sind meine Sünden vergeben, wie wir es in Römer 6 gelesen haben, oder ich bin erlöst von der Macht des Bösen, oder ich bin neu geworden, oder ich gehöre zur Gemeinde Jesu, oder ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Alles das hat er, glaube ich, gar nicht begriffen. Aber eins hat er begriffen, das Wichtigste hat er begriffen. Jesus ist der Sohn Gottes und er hat mich so lieb, dass er für meine Sünden gestorben ist. Das ist das Wichtigste. Und das, liebe Gemeinde, hatte er verstanden. Das hat ihn tief berührt, weil er sagt, ich will zu diesem Jesus gehören und ich zeige das. Das heißt, sein Glaube war nicht nur hier, sondern war auch hier angekommen in seinem Herzen. Darum lässt er sich taufen. Er will zu Jesus gehören, weil er seine Liebe gespürt hat und weil er diese Liebe Jesu zeigen will, die er jetzt zu ihm hat. Ich glaube, wenn einer wirklich Jesus lieb hat, dann ist das mehr als so ein frommer Gedanke oder so ein religiöses Gefühl. Dann ist das mehr als bei so Lob- und Anbetungsliedern so ein warmes Gefühl in der Brust zu kriegen. Wer Jesus wirklich lieb hat, wer vom Heiligen Geist berührt ist, der will Jesus auch immer sagen, Jesus, so wichtig bist du mir. Der will auch Jesus die eigene Liebe zeigen und der will für immer mit diesem Jesus zusammen sein. Denn Liebe zielt doch immer aufs Ganze. Bei Liebe geht es immer ums Ganze. So ist das auch bei der Liebe zu Gott, die er zu uns hat und die wir zu ihm haben. Und darum stieg dieser Mann vom Wagen runter. Und darum wollte er sich taufen lassen und hat einfach gesagt, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und so taucht er dann mit Haut und Haaren wie ihr nachher ins Taufwasser runter. Und ich denke auch, dass diese Taufe unter freiem Himmel ihm wirklich Freude gemacht hat. Und so hoffe ich auch, dass ihr das gleich erlebt. Als Taufe, dass das euch Freude macht, da zu stehen und dass das für euch eine wirklich tiefe Erfüllung ist. Das wünsche ich euch jedenfalls von Herzen. Eure Taufe gleich, das ist deine, das ist eure Liebeserklärung an Jesus, den Herrn eures Lebens. So wie er sich bedingungslos zu euch bekennt, weil er euch von Herzen lieb hat. Und dann ist es noch ein letztes, was dem Finanzminister Freude gemacht hat. Ich stelle mir vor, als dieser Urlauber nach wochenlanger Abwesenheit seinen Fuß wieder so auf die Straßen des königlichen Pflasters in Addis Abeba setzte, da war alles wie vor dem Urlaub. Als er nach seiner Taufe wieder an seinen Schreibtisch kam, die gleichen Aktenstapel wie vorher, die waren nicht weggearbeitet. Als er nach seiner Taufe sich bei seiner Exzellenz zurückmeldete, da war es die gleiche alte königliche Hoheit, die mit diesem Jesus gar nichts am Hut hatte. Gott hat ihn nach seiner Taufe nicht in Schlaraffenland geschickt, sondern in sein altes Leben. Und so geht es jedem von euch auch nach der Taufe, am Montag und nächste Woche. Ihr geht in euer altes Leben zurück. Keinem von uns bleibt die alte Welt, die Welt vor der Taufe erspart. Aber unser Glaube, dieses Leben mit diesem lebendigen Christus, Das geschieht doch, das wird doch gelebt in dieser Welt, in deinem Alltag, mit allen Anstrengungen, mit allem Ärger, mit allem Schönen, aber auch mit allen Konflikten und Widersprüchen, die ihr kennt aus eurem Leben, so wie ich die auch kenne. Und wenn dieser Minister hier in unserer Geschichte, der hatte keine Angst davor, keine Sorgen gemacht hat, sondern Freude gemacht hat, er zog seine Straße fröhlich, dann deshalb, weil er jetzt als Getaufter seine eigene Welt anders gesehen hat. Anders gesehen hat, mit dem Wort Gottes. Ich stelle mir vor, morgens, wenn er seinen Terminkalender aufschlug und überflog, hat er gesagt, ich bin getauft, deshalb, meine Zeit steht in deinen Händen, Jesus. Vormittags, wenn er dann wichtige Entscheidungen zu treffen hatte, hat er sich gesagt, ich bin ja getauft, deshalb nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nachmittags, wenn so die Katastrophenmeldungen aus dem Land kamen, dass die Steuern wieder runtergehen, das hat er gesagt, ich bin getauft, deshalb in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann hat er in die Hände gespuckt und weitergemacht. Und abends, wenn er so an den Tag zurückdachte, hat er sich gesagt, Mensch, ich bin doch getauft. Und deshalb, Herr, sei mir gnädig nach deiner Güte und vergib mir, was ich heute falsch gemacht habe. Ich lege den Tag zurück in deine Hände. Versteht ihr, der hat rund um die Uhr mit der Gewissheit gelebt, ich bin getauft. Und das gilt auch für euch Täuflinge, nehmt diese Gewissheit bitte mit. Und sagt euch das immer wieder selbst, ich bin getauft. Und ihr alle anderen, die getauft seid, sagt euch das auch, ich bin getauft. An deiner alten Schule, in deiner alten Firma, in der gleichen Familie. Und das verändert dein Leben. Das lässt es ganz einfach immer wieder neu in einem anderen Licht geschehen. Ich bin getauft. Dann ist das, was ihr leben müsst, was euch herausfordert, nicht nur Last, sondern du freust dich auch dafür, zu leben, dankbar zu sein, wer du bist. Und was du hast in deinem Leben und immer wieder für die Menschen, die dir begegnen. Also, als Getaufter leben macht Freude. Doch er zog seine Straße fröhlich weiter. Taufe ist ein Fest der Freude. Das gilt nicht nur für diesen äthiopischen Finanzminister, sondern auch für euch vier heute hier in diesem Gottesdienst. Amen.